Hallo und herzlich willkommen in Folge 29, die große Comeback-Folge, weil wir sind zurück nach
hey.
4 Wochen, glaube ich.
Drüber.
Ja. Wer sind wir? Ich bin Laura Herdrich, ich bin 29 Jahre alt, bin Rechtsreferendarin und Doktorandin im Strafrecht und mache ein bisschen Kommunalpolitik und mache das zusammen mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, Namens- und Gründungspartner von Baumann Brunkhorst Rechtsanwälte, deswegen Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover.
Hier bitte und, Werbung einfügen.
Kommen wir gleich nochmal zu bei der Frage, wie geht es uns? Wir wollten ganz kurz darüber sprechen, was wir hier machen. Willst du das heute mal erzählen?
Wir nehmen einen Podcast auf zum Thema Strafrecht und gucken uns die Irrung und Wirrung des Strafrechts an, anhand von aktuellen Urteilen oder auch mal ein bisschen Literatur, alles das, was man so gebrauchen könnte als Studierender oder auch als fertige Juristin. Oder weil was einem einfach Spaß macht, wenn man sich gerne anhören möchte. Wir sind keine Vorlesung, wir sind auch keine Rechtsberatung. Das heißt, wir machen auch mal Fehler, darauf könnt ihr uns gerne hinweisen. Aber ja, das ist eigentlich so das, was wir machen. Was ist euer Job, Daniel?
Euer Job ist, dass ihr uns bitte Feedback gebt, uns ganz viel schreibt, was wir noch für Themen machen sollen, was wir falsch gemacht haben, wie doof Laura ist, weil sie Kinderschänder super findet. Solche Sachen könnt ihr uns, kommen wir nachher nochmal drauf zu. Das könnt ihr jetzt alles mal
aufschreiben.
Das
ist richtig geil, wenn Leute das erste Mal jetzt hören, ne? Was sie für einen Eindruck von mir kriegen.
Die Laura, die findet das halt gut. Können wir nochmal diskutieren. Also, wir kommen nachher nochmal auf wahnsinnig konstruktive Kritik zurück. Also schickt uns Kritik, wir freuen uns immer, retweetet uns, erzählt Oma, wenn der Lockdown langweilig ist, dann hör doch mal ein bisschen strafbar, da sind diese zwei jungen Menschen da, die da witziges Zeug reden. Interessantes Zeug. Ja, wie geht's uns, Laura? Soll ich anfangen?
Bei dir ist, glaube ich, mehr los.
Ja, also erstmal genau, ja, kommt drauf an. Also erstmal mea culpa, sagt die Lateinerin der Lateiner, also meine Schuld. Dass wir so lange nicht aufgenommen haben, das ist allein meine Schuld. Ihr habt eben schon oben gehört, für die es schon länger hören. Ich bin nicht mehr Rechtsanwalt in einer Bürogemeinschaft, sondern ich bin mit einem weiteren Rechtsanwalt, nämlich dem Kollegen Baumann, dem guten Joachim, aus der einen Rechtsanwaltskanzlei ausgezogen, in eine andere Kanzlei umgezogen. Wir haben jetzt eine eigene 200 Quadratmeter Innenstadtlage Hannover, easy going, alles super, geiler Ausblick, geiles neues Büro, alles viel schöner und toller. Ist noch nicht alles 100% fertig, aber deswegen war ich den kompletten November und auch Anfang Dezember ziemlich voll mit Terminen. Und weil mir das nicht gereicht hat, bin ich Anfang Dezember auch noch privat umgezogen. Von dem wunderschönen Hannover in eine Randlage des wunderschönen Hannovers, wo aber schon ein anderes Straßenschild steht. Und auch hier habe ich jetzt wunderschöne, nicht ganz so schöne Innenstadtlage, weil ist nicht Innenstadtlage, also schon von dieser kleinen Stadt hier, aber ich
wollte gerade sagen,
eine S-Bahn und eine U-Bahn und so. Also es ist gerade alles dazu. Also ich bin halt zweimal umgezogen, habe zwischendurch eine Sicherheitsverwahrung verteidigt, ein Schwurgerichtsverfahren, wo es um lebenslang geht und ein anderes großes Verfahren geführt und 25 kleine Verfahren. Und ich habe es einfach nicht auf die Kette gekriegt. Also mittlerweile ist die Wohnung einigermaßen, benutzt niemals, wenn ihr Möbel bestellt, wie heißt der Scheißladen? Egal. komme ich nachher nochmal zu. Also wirklich, wie heißt denn GSS? Wie heißt denn dieser blöde Versender, dieser Billigversender? GLS. Was für ein Saftladen, liebe Leute. Mahnt mich ab. Was für ein Saftladen, ja. Also das ist das Schlimmste. Ich schlafe auf einer Luftmatratze seit 2 Wochen und ich bringe irgendwann jemanden bei GLS um. Und das allerdings sehr hoch in der Hierarchie versprochen. Es ist furchtbar. Das ist so, das ist mein täglich Brot in den letzten Tagen gewesen und jetzt habe ich meine vorletzte Verhandlung am Freitag gehabt, heute ist Sonntag, morgen habe ich noch eine wichtige Verhandlung, da hole ich den Mandanten raus aus dem Gefängnis, habe ich mir jetzt sicher, aber das ist nur ein ganz kurzer Termin, das ist nur eine Anhörung für eine Zweidrittelstrafe, aber für den Mandanten auch wichtig und dann bin ich durch mit Terminen für dieses Jahr, so Justitia will und deswegen mea culpa, meine Schuld, Laura war die ganze Zeit willens und fähig, euch mit den neuesten Blödsinn aus und wichtigen Dingen aus der Strafrechtswelt zu versorgen.
Ja.
Allein mir fehlte die Zeit. Also, ja, ich hatte zum Beispiel Samstag, also gestern erst den Computer wieder zusammengebaut, an dem ich jetzt sitze und so. Es ist halt alles kompliziert.
Ja.
So, bei dir?
Okay. bei mir ist ja spontan komplette Ruhe eingetreten. Wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, der Wahlkampf ist vorbei. Das Ref findet online statt. Jetzt bin ich auch seit Freitag hatte ich meinen letzten Gerichtstag, also das ist jetzt auch durch für dieses Jahr. Ja, bin so in, ich glaube, ich hatte noch nie so eine entspannte Vorweihnachtszeit. Es tut mir total leid für alle Leute, denen ich damit richtig auf die Nerven gehe.
Alter.
Ich hab auch schon mit einer Bekannten telefoniert am Donnerstag, die meinte, ja gut, wenn wir fertig sind, dann blockiere ich dich einfach und dann reicht das, weil die auch noch so viel Fristen hat, die sie fertig machen muss. Tut mir leid. Ist auch
alles klar. Schön. Aber öffentliche Verhandlungen habt ihr noch im Zivilrecht welche gehabt?
Ja, hatten wir noch.
War das Amtsgericht?
Ja.
Ja klar, aus öffentlich war, dann darfst du berichten. Was für Sachen werden da zurzeit am Amtsgericht in Zivilsachen noch verhandelt?
Eigentlich alles. Wir hatten Verkehrsunfall. Was hatten wir noch? Strom? Immer Strom.
Strom?
Ah, wenn Leute ihren Zähler nicht freigeben wollen, zum Beispiel.
Ah, das sind auch Vollstreckungssachen, ne? Mhm. So, da fällt mir auf, der, also Vollstreckungssachen mache ich manchmal auch, das nervt. Furchtbar, aber wenn man da gut ist, glaube ich, kann man da auch als Anwältin oder als Anwalt ein paar Euros mitmachen.
Nee, ich hatte das so verstanden, auch unabhängig von meinem Gericht, so grundsätzlich, dass es nicht mehr so sein soll wie im März, April, sondern dass eigentlich jetzt nochmal durchgezogen wird. Grundsätzlich.
Sind die alle bescheuert? Ich hätte auch am 8. Januar hätte ich eine Zivilsache, die haben wir aber wegverglichen. Freut den Anwalt, freut die Mandantin und die Rechtsschutz zahlt, alles super. Aber ich finde es unverantwortlich tatsächlich, sich jetzt um Stromverträge, wen interessiert das denn? Also vor allen Dingen, da sitzen dann irgendwie 5 Leute, schreien sich gegenseitig an, wenn du Pech hast. Also na gut, jetzt bei so Stromsachen kommt wahrscheinlich nur ein Anwalt und einen Beklagte oder so, aber also finde ich nicht so vernünftig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, und wie ist die Ausstattung? FFP, Masken und für alle?
Nee.
Fenster auf?
Ja, da sind wir sehr streng.
Große Räume, Maske und Schutzspuck?
Der Raum ist so groß wie mein Wohnzimmer.
Ganz kurz, alle, die das sich jetzt nicht vorstellen können, ich gebe kurz die Adresse durch, schaut doch mal bei Laura.
Das ist halt so ein normales Wohnzimmer, also das ist halt ein kleines Amtsgericht.
Also nachdem ich umgezogen bin, muss ich sagen, es ist ein wirklich kleines Wohnzimmer, was du dir da leistest. aber es ist sehr schön.
Aber es gibt sehr schöne natürlich Lampe. Häufig auch Verhandlungen inzwischen, kommt immer so ein bisschen dran, es passt nicht bei jeder Verhandlung, bei jedem Rechtsstreit, die über 128a laufen, nämlich über Skype.
ZPO, ja. Ja, ich will nicht in solche Verfahren. Also wie gesagt, ich streite mich manchmal auch so um Kleinigkeiten für Mandanten, denen ich es nicht abschlagen kann. Aber bin da zurzeit echt unverständlich, dass man sowas verhandeln muss. Wenn es nicht um Leben und Tod geht im Zivilrecht und im Strafrecht, wenn es keine Haftsache ist, was soll das? Bleib zu Hause. Also bestimmt letzten Wochen jeweils 30, 40 Stunden FFP-Masken auf der Nase gehabt. Ich hab die Nase voll. Gut. Das vielleicht so dazu. Vielleicht der Tipp, sollten wir den nächsten am Anfang geben. Ihr könnt das auch einfach überspringen.
Genau.
Bleibt
zu Hause. Jetzt erst recht.
Genau, bleibt zu Hause. Ja, du schaffst das auch mit der Quarantäne ab jetzt, ne?
Seit gestern. Also wir müssen leider nochmal einkaufen. Mit FFP2-Maske. Aber wir sehen jetzt sonst keine anderen Menschen mehr.
Ja, das würde ich auch gern machen. Kriegt der Baumann im Baumann-Brokkos Rechtsanwälte aber Probleme, wenn ich ihn dann alleine lasse. Und so weiter. Genau. Apropos, ich sag's nachher nochmal, wer von euch aus dem Raum Hannover kommt und zufällig Rechtsanwalt-Fachangestellte MWD, also männlich, weiblich oder divers ist, schickt mal eine Bewerbung rüber. Wir brauchen eine Rechtsanwaltsfachangestellte. Vollzeit vielleicht, sonst ein bisschen Teilzeit, gucken wir mal. Aber wir brauchen dringend eine Rechtsanwaltsfachangestellte. Das hat sehr gut geklappt. Nathalie, eine meiner Mitarbeiterinnen, die ist Studentin, hat uns gehört und die arbeitet jetzt auch bei uns. Also ich setze auf diesen Podcast und Nathalie war die beste Bewerberin. Logisch, sonst hätten wir sie nicht eingestellt. Also, wenn ihr diesen Podcast hört und Rechtsanwaltsfachangestellte seid oder einen kennt, dann zu uns, ja? Bewerben, zack, Homepage, per E-Mail, eine PDF, zack, Telefoninterview, reden wir drüber, wir stellen euch morgen ein. Wir brauchen dringend Hilfe, es boomt.
Gut, wir haben noch was anderes.
Das vielleicht dazu. Ja, wichtig.
Ja.
Erzähl, Eule.
Nee, ich würde ja wieder nicht angeschrieben. Ich weiß nicht, ob man mir immer nicht zutraut, dass ich sowas tun kann.
Ja, aber Daniel wird
immer kontaktiert. Wir haben wohl ein Live-Event. Also ein Live-Event im Sinne von Online-Live.
Wir verhandeln da gerade drüber.
Weil, Präsenzveranstaltung könnte schwierig werden in den nächsten Monaten. Och, ist alles so bitter.
Genau.
Gibt es.
Also wir verhandeln mit einer studentischen Gruppierung aus Hannover, ob die nicht. Und die wollen uns live auftreten lassen und dann irgendwie da. Und wir melden uns das, wir bewerben das über Twitter, dann könnt ihr uns live keine E-Mails schicken. Das ist auch wichtig. Muss man mal hinkriegen.
Genau.
Gut, im Januar, wir melden uns, wenn es soweit ist. Folgt uns auf Twitter, folgt uns
überall.
Sag mal, jetzt wo du Zeit hast. Ne?
Jetzt kann ich den Instagram-Account
ja, also bitte folgendes. Jeder, der das jetzt hört und will, dass ihr einen Instagram-Account habt, meldet euch bei, schreibt Laura. Ja? Also auf Twitter oder auf Insta, wer da ein bisschen sucht, findet sie auch. Tretet ihr immer so, ich habe da keine Zeit für. Ja, aber Laura ist jetzt Referendarin im Homeoffice. Wenn einer Zeit hat, dann Laura.
Ich finde es halt immer noch schwierig, bei einem Podcast einen Instagram-Account zu machen.
Ja, machen wir halt immer so.
Genau.
Machen andere auch. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt mal so ein bisschen abgecheckt, was die anderen Insta-Accounts machen im Strafrechtsbereich. Pff, gut, also ich kann natürlich auch, ich könnte halt 30 oder 40 Kilo abnehmen, viel zu enge Anzüge tragen und vor teuren Autos rumhüpfen und sagen, ja, ich bin voll der Gangster-Anwalt.
Genau das wäre eine Option.
Ja, oder wir setzen das Ganze um in der Frauenversion. Laura, das fällt dir dann leichter. Da musst du auch nicht so viel, da musst du auch nur ein bisschen ab, nicht so viel abnehmen, sondern nur ablegen. So, dann können wir das auch machen. Wo Laura auch so krasse Gangsteranwältin ist. Also Laura, krasseste Gangsteranwältin.
Vor allem überhaupt schon Anwältin.
Wenn ihr mal 5 Kilo Koks geschmuggelt habt, erwischt werdet, ruft Laura an. Krasse Gangsteranwältin. Die fährt auch ein Polo.
Okay.
Gut, genug dummes Zeug geredet. Wir kommen in die Themen. Wie lauten unsere Themen heute?
Ich weiß nicht, wie das, ob du.
Ich glaube, Thema Nummer 1 ist Hochzeit und ein Todesfall. Thema Nummer 2 ist schon wieder Missbrauch und Thema Nummer 3 ist der Katzenkönig. Einige werden jetzt aufjubeln zu Hause.
Ja.
Also. Der Katzenkönig, den gibt's wirklich. Ich werde es dann erzählen.
Ich fange an und zwar mit einer Hochzeit und ein Todesfall. Das ist tatsächlich ein Hannoveraner Thema. Ich sag vorweg, es ist ein bisschen schwierig gewesen, an Artikel zu kommen, die frei zugänglich sind. Ich verstehe auch, dass Presse Geld verdienen muss, aber manchmal nervt's. Deswegen kann ich euch dazu nur einen Bildlink geben. Es sei denn, ihr seid Hartz-Plus-Kunde, dann könnt ihr das auch so nochmal nachlesen. Also, was ist passiert? Es gab 2016 eine Hochzeit in Hannover. Da ist eine junge Frau Anfang 20 erschossen worden. Ziemlich brutal, meine ich auch, mit Kopfschüssen. Daniel meldet sich direkt.
Folgendes, wie kann man denn nicht brutal jemanden erschießen?
Ja, okay. Aber man kann ja auch nur, nein, ich will da jetzt nicht drüber diskutieren.
Okay, nee. Brutal erschossen.
Ja, gut. Waren auf jeden Fall 5 Schüsse. In den Kopf. Ist auch egal.
Oh, das ist schon
ordentlich. Ja, deswegen sag ich ja, es ist schon irgendwie ein Unterschied. Begangen haben soll die Tat ihr Cousin. Der ist von der Feier geflohen, ist auch nicht in Deutschland aktuell. Es gibt unterschiedliche Angaben, was genau ist. Er soll aber sich wohl im Irak aufhalten, beziehungsweise soll im Irak dann für diese Tat verurteilt worden sein. Für wie lange ist, da gibt es verschiedene Angaben zu, von 20 Jahren bis lebenslang. Ich habe mir aber auch nicht das Recht da angeguckt. Vielleicht sind 20 Jahre da auch lebenslang, ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig in dem Fall, weil jetzt geht es um Hamid H. Und Hamid H. hat das Fahrzeug gefahren, mit dem der mutmaßliche beziehungsweise offensichtlich ja schon verurteilte Täter diese Hochzeit fluchtartig verlassen hat. Und der stand jetzt vor Gericht wegen, einfach gesagt, Fluchthilfe, der die JuristInnen sagt, Strafvereitelung. Die Staatsanwalt sagt, Hamid H. wusste, dass sein Cousin Shilan H. erschossen hat und dass er sie vor allem auch aus Rache erschossen hat. Ich meine mich auch ganz dunkel zu erinnern, dass es da um irgendwas Innerfamiliäres ging. Der Verteidiger von Hamid H. sagt, nein, es war eine ganz andere Sache. Er hat quasi den Täter da retten wollen von dieser Feier, damit der nicht auch von wütenden, zu Recht wütenden Familienangehörigen selber irgendwie im Zweifel umgebracht wird. Das ist der Fall. Das, wie gesagt, das Ganze spielte vor 4 Jahren. Das Verfahren gegen Hamid H. lief jetzt. Und jetzt ist die Frage, ist Hamid H. strafbar wegen Strafvereitelung? Und das gucken wir uns jetzt mal an. Strafvereitelung ist geregelt im 258 StGB. Und ich lese das jetzt einfach mal vor, frage ich Daniel.
Oder soll ich vorlesen?
Ja, Daniel kann mal was vorlesen.
Paragraph 258 StGB Strafvereitelung. Absatz 1. Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßnahme unterworfen wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Genau, jetzt muss ich einmal gucken. Das ist vereitelt, dass ein anderer unterworfen wird. Ja, die Frage ist, könnte das hier vorliegen? Ich frage jetzt Daniel, weil ich ihn ärgern möchte.
Ja, sicherlich. Also, was ist denn ganz oder zum Teil vereitelt? Naja, ist ja deutsch. Die erste Frage wäre ja, wenn ich nur vereitel, dass er woanders verhaftet wird. Also zum Beispiel, wenn ich ihn zum Flughafen fahre, damit er im Irak verhaftet wird, ist das eigentlich vereitelt? Aber gehen wir mal davon aus.
Ich weiß nicht, ob er ihn zum Flughafen, das war nicht mehr ganz rausfindbar.
Erstmal weggefahren. Also was zu erwarten ist, die Polizei kommt, nimmt ihn fest und führt ihn einem Strafverfahren wegen, Mord könnte hier auf der Hand liegen, oder könnte hier sein, also zumindest eine vorsätzliche Tötung, wenn man mit einer Pistole auftaucht, irgendwo jemand erschießt, liegt das ja nahe, dass unter Umständen eine vorsätzliche Tötung stattfindet. Also es gibt deswegen ein Strafverfahren, das ist die rechtswidrige Tat, ne? Das liegt vor und zu vereiteln ist, ich helfe dem bei der Flucht, ja? So, der kommt, will jetzt weg, der will sich entweder verbergen oder außerhalb der Bundesrepublik verbringen, auf dass er nicht mehr da ist. So, und das ist dann schon mal ganz oder zum Teil, also ich würde sagen, es ist hier ganz, zum Teil wäre sowas zum Beispiel, wenn ich dafür sorge, dass es weniger schlimm ist, wie er bestraft wird. So absichtlich oder wissentlich, absichtlich ist mit dem Ziel, ja, ich will, dass der nicht bestraft wird, und wissentlich ist, ich will den eigentlich retten vor den Leuten, die ihn gleich irgendwie umbringen, aber jetzt weiß ich schon, dass ich ihn dann auch gleichzeitig vor der Strafe rette, trotzdem mache ich das. Also würde ich sagen, auf den ersten Blick,
ja, wobei, das habe ich vergessen zu sagen, zumindest stand das in dem einen Artikel, er hat wohl auch gedacht, weil die sind wohl nicht die ganze Strecke zusammengefahren. Der hat ihn irgendwann gebeten, auszusteigen. Und dann hat er gedacht, der würde jetzt zur Polizei fahren.
Er hat zumindest gesagt.
Er hat zumindest gesagt, dass er das gedacht haben könnte, ja.
Ja. Ja, also sagen wir mal so, er ist ja offensichtlich nicht wegen Beihilfe angeklagt.
Nein.
Es könnte ja, hätte ja auch sein können, dass man, oder angeklagt gewesen, hätte ja auch einfach sein, also vielleicht hat er auch, offensichtlich ist man ja auch davon ausgegangen, dass er erst vor Ort entschieden hat, ihn wegzuschaffen und nicht quasi zu sagen, wenn du die umbringst, dann fahre ich dich auch weg. Okay. Ja.
Gut, aber es könnte hier vorliegen.
Könnte klar, ganz klar vorliegen. Ja, es ist ein klassisches Anwaltsproblem. Da kommt man mit den Familienangehörigen oder die nicht Verlobte, die Freundin so, und erzählen einem, was sie alles schon gemacht haben oder was sie gerne machen wollen, wo sie jetzt eine Beratung haben wollen, was man dann noch alles machen kann. Am besten noch am Telefon. Muss man den Mandantinnen und Mandanten oder den Verwandten immer sagen oder Freundin, Partnerin, Mitbewohner, was auch immer, Freundchen, Vorsicht, Strafvereitlung, ne? Lass mich da mal raus und was du machst, ist mir egal, aber Hinweis, das ist unter Umständen, bringst du dich da selber mit in Gefahr.
Mhm. Okay.
Ja.
Freiheitsstrafe haben wir hier mit bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe. Es gibt auch noch die Vollstreckungsvereitlung. Wie kann man das kurz zusammenfassen?
Naja, wenn der verurteilt ist und dann er wird verurteilt zu 3 Jahren auf Bewährung, ohne Bewährung, 3 Jahre ohne Bewährung und springt aus dem Fenster des Amtsgerichts. Ich stehe draußen mit dem Fluchtwagen, er springt rein, ich fahre ihn zum Flughafen, fliegt in den Irak, fertig.
Okay.
Das wäre so vielleicht so zu denken. Also, ne, oder ich verstecke jemanden bei mir, der wo es einen Haftbefehl gibt, um die Freiheitsstrafe zu vollstrecken. Mhm. Ne? Das sind solche Ideen. Also da ist dann die Tat schon vorbei, sondern da ist schon klar, dass vollstreckt wird.
Okay.
Das ist natürlich Quatsch, da müsste natürlich im Amtsgericht, weil mein Beispiel natürlich exakt im Amtsgericht wird natürlich sowas niemals rechtskräftig, wenn man ordentlich verteidigt ist. Also, ne?
Soll ich jetzt schon sagen, was passiert ist, oder soll ich erst sagen, was passieren könnte? Im Sinne von Absatz.
Ja, erzähl doch mal. Mach mal, wie du meinst.
Okay, es ist Folgendes passiert und das hat, glaube ich, ein bisschen Wellen geschlagen. Und da kommen wir dann gleich auch nochmal zu einer anderen Frage, warum das, ob man vielleicht das hätte verhindern können oder ob das sinnvoll wäre, das zu verhindern, dass sowas öffentlich so Wellen schlägt. Der Mann ist nämlich freigesprochen worden. Obwohl, wir haben es ja gerade so ein bisschen locker, flockig runtersubsumiert, weil er Schwager des, weil der andere, der Täter des Mordes, Moment, ich musste kurz selber gucken, der Täter und der Angeklagte sind verschwägert, so. Die Frau des jetzt Angeklagten, des Fluchthelfers, ist die Schwester des mutmaßlichen Mörders, so. Jetzt haben wir es. Dies ist aufgrund, es gab dann wohl irgendwie Probleme mit den Urkunden und da waren dann Namen nicht ganz richtig und deswegen ist das wohl erst im Prozess bekannt geworden oder aufgefallen, das ist halt nicht ganz klar. Und leider konnte ich halt den Artikel, wo das vernünftig drin stand, auch nicht lesen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann denn das passieren? Wie kann denn das sein, dass man wegen sowas freigesprochen wird? Ich glaube, das fragen sich ganz viele, die das nicht kennen. Und jetzt gucken wir uns nämlich Absatz 6 mal an. Des 258 und da steht nämlich, wer die Tat zugunsten eines Angehörigen begeht, ist straffrei. Und dann müssen wir uns in Absatz, in Paragraph 11 des StGB begeben, wo nämlich definiert ist, wer Angehöriger ist. Und da steht unter anderem Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie. Also die beiden sind wohl auch Cousins, das hätte nicht gereicht, aber sie sind wohl Schwager, verschwägert und deswegen sind sie Angehörige im Sinne des StGB. Und deswegen genau. Ist es straffrei.
Genau, vielleicht mal gerade Linie zu erklären. Ihr müsst so eine Pyramide aufmalen. Oben sind Oma und, oder unten seid ihr, ja, und die Pyramide ist umgedreht und darüber sind eure Eltern, eure Großeltern, eure Urgroßeltern. Und wenn ihr das so systematisch macht, also von mir zu meiner Mutter, zu meiner Großmutter mütterlicherseits, zu meiner Urgroßmutter mütterlicherseits, das ist eine gerade Linie.
Ja.
Von mir zu meiner Mutter, zu meiner Tante, da springe ich ja quasi, von mir zu meiner Mutter, zu meiner Großmutter, zu meiner Tante, da biege ich quasi ab, ja, da komme ich wieder runter, das ist keine gerade Linie. Deswegen ist auch von mir zu meiner Mutter, zu meiner Großmutter, zu meiner Tante, zu meinem Cousin auch keine gerade Linie.
Gilt auch für Geschwister, die sind dann hier nämlich extra aufgeführt.
Die sind auch keine gerade Linie, von mir zu meinen Eltern, zu meinem Bruder zum Beispiel, ja.
Ja.
Also das ist Verwandte und Verschwägerte. Das heißt, auch alle Ehepartner dieser Verwandten. Ich überlege gerade, was würde das bedeuten? Ja, von mir zu meinen... Ja. Okay, doch, ja. Von mir, also der Ehepartner meiner Oma.
Ja.
Und gerade Linie? Okay, machen wir weiter.
Ich habe noch mal gerade im Kommentar geguckt, warum macht man das? Das ist ein persönlicher Strafausschließungsgrund. Und der soll der notstandsähnlichen Lage von Personen, die einen Angehörigen vor Strafe schützen wollen, Rechnung tragen. Ja. Weil man.
Ja, also drin sind noch Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte, deswegen habe ich eben gesagt, Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister, Geschwister
es
der
ist,
Ehegatten.
Es ist sehr weit, finde ich. Auch wird ja auch gesagt, zwar auch dann, wenn die Ehe oder die Lebenspartnerschaft und so weiter nicht mehr besteht. Oder die Verwandtschaft.
Findest du das wirklich weit?
Ich müsste es mir mal aufmalen, aber ich glaube, es fallen sehr, sehr viele Menschen darunter.
Jetzt kennen wir, ja, ich finde nicht. Also ich finde zum Beispiel, dass meine Cousins und Cousinen da nicht mit drin sind. Wenn ich nicht zufällig mit deren Geschwistern verheiratet bin, wie in dem Fall. Aber das wird nicht so schnell passieren. Ich finde zum Beispiel, Cousins und Cousinen sind schon ziemlich nah dran.
Nee, das
und
ist ja
auch
wieder,
da, Onkel und Tanten.
Da kommen wir,
also dass
da,
ich jetzt meinen eigenen Onkel nicht, also das, man sagt ja, das ist halt Familie, da denkst du halt nicht nach und das soll die Familie schützen.
Ja.
Onkel und Tanten finde ich schon relativ, und also finde ich, ich hätte ein paar Onkel und Tanten, weiß ich nicht, ob ich da so einen kühlen Kopf behalten könnte zu sagen, du darfst dich aber nicht in meinem Kellerchen verstecken, wenn die Polizei nach dir sucht und Cousins und Cousinen, ich weiß nicht, also das finde ich schon.
Das ist halt sicher schwierig. Auch in, also du musst es halt irgendwie definieren, aber das ist ja die Frage. Genauso wie bei den Weihnachtsregeln für die Corona, der Corona-Verordnung. wer ist für einen enge Familie und für wen würde man sowas machen und für wen vielleicht nicht, obwohl er vielleicht unter diese Norm fallen würde?
Ja, wenn man es kühl abwägt, macht man es für niemanden. Aber die Frage, die Alternative ist ja, nein, die Alternative ist ja, dass du im Zweifel deine Familie in, also dass du einfach familiär in Not gerätst, weil du jetzt entscheiden musst, lass ich jemanden bei mir im Keller verstecken oder rufe ich die Polizei, ne?
Mm.
Und aus dieser, deswegen finde ich das, also ich finde das gar nicht, ich finde das schon relativ, finde das relativ eng.
Ja,
ich bin.
Ja, wobei, wie gesagt, du ja, also, ne, Geschwister der Ehegatten zum Beispiel, Ehegatten der Geschwister, also es wird ja dann schon, in die Breite geht es halt, im Zweifel auch. Aber gut, das ist ja auch jetzt.
Muss halt, ja, genau. Ja, vielleicht noch, wir hatten das ja mal vorher diskutiert, ne? Wie kann man, also.
Genau, was ich mich gefragt habe. Vielleicht fange ich mal so an und dann kann Daniel sagen, aus der Strafverteidiger-Sicht, was er dazu meint. Also, was ich mich gefragt habe, als ich zum ersten Mal, es gab zwei Artikel dazu und als ich den ersten Artikel gelesen habe, habe ich mich gefragt, muss das sein? Also fällt einem Verteidiger oder einer Verteidigerin oder irgendwem das nicht auf, dass sowas bestehen könnte? Also man kennt ja im Zweifel diese Norm, wenn man nicht erst ganz kurz zugelassen ist oder wenn man so.
Vielleicht kennt man sie, wenn man ganz kurz zugelassen ist, sogar besser, als wenn man lange zugelassen ist.
Oder so. Egal, also man könnte diese Norm kennen, beziehungsweise man guckt
sie oder man googelt sie,
wenn man den Mandanten oder die Mandantin vor sich sitzen hat. Und dann fällt einem das ja auf. Das ist ja, das kommt ja nicht so häufig vor im StGB. Und kann man sich ja vielleicht die Frage stellen, bei so einem Hochzeitsfeier, wo viele Menschen sind, ob das zumindest das Cousin-Verhältnis stand ja fest. Die Frage ist, was ist der Grund, dass es so weit kommt, dass das medial so steht? Weil das ist natürlich, das wird der einfache oder die einfache Person, die das liest, wird es nicht nachvollziehen können. Und die Frage ist, kann man das als Verteidigender, machen wir es doch mal so, gendern wir doch mal schön.
Als Verteidigung.
Kann man das nicht vorher abräumen? Dass das gar nicht erst, im Zweifel gar nicht erst zur Anklage kommt.
Dazu, ich kenne den Kollegen, der das verteidigt hat. Über den, ich habe mit denen natürlich dadurch nicht gesprochen und werde das auch nicht machen.
Möchte auch nicht den Anwalt
Person angreifen. Genau, das ist schon ein Anwalt, das ist schon ein Strafverteidiger. Ne? Also jetzt habe ich jetzt auch noch nicht mit ihm irgendwie 1000 Sachen gemacht, auch mangels meiner entsprechenden Länge der Zulassung. Aber das ist erstmal ein Strafverteidiger und das ist jetzt auch nicht so, sagen wir mal so, ich habe den einen oder anderen Bierrechtler hier in Hannover auch einen Glücksschuss treffen sehen. Also es gibt zum Beispiel, das ist so, als, ne? Also wenn man halt so Zivilrechtler hat, die dann ganz furchtbar verteidigen und dann irgendwelche Dinge passieren. Also das ist das nicht. Der weiß also schon, glaube ich, ganz grundsätzlich, was er tut. Gut. Aber jetzt, man muss ja verschiedene Sachen, ob es irgendwie Auffuhr gibt, ja, öffentlich, ist dir ja egal, unter Umständen, als Verteidigung. Da sagst du, als Verteidigung will ich ja eigentlich nur, dass mein Mandant freigesprochen wird, wenn das Ziel ist und das war, kann ja das Ziel gewesen sein.
Ja, das stimmt, aber das ist ja für deinen Mandanten oder deine Mandantin auch nicht immer von Vorteil, wenn es, weiß ich nicht, wir gucken uns Kachelmann an zum Beispiel, wenn das medial schon so weit vorher besprochen wird.
Das war jetzt aber nicht Kachelmann, das war jetzt Hamid irgendwer.
Ja, mit einem relativ
großen Familie und seine ganzen, ich überziehe jetzt mal, und seine ganze Freunde, Verwandtschaft war eh alle auf dieser Hochzeit.
Ja, aber der hat vielleicht auch einen Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Also, weil, das ist doch nicht schön.
Ja, weiß ich alles nicht. Also, offensichtlich hat das nicht so die Rolle gespielt. Oder aber, wir wissen denn, also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, mehrere Möglichkeiten, wie man das rangeht. Möglichkeit eins ist, das setzt natürlich voraus, dass man Zeit und Geld und Lust hat, hätte ich fast gesagt. Also, vor allem Zeit und Motivation hat und sagt, wir räumen das möglichst früh ab. Und in dem Fall legen wir die ganzen Unterlagen vor und sagen, passt mal auf, vernehmt mal, so ist das ja dann gekommen, die Person, die können das alles aufklären, wie hier die Verwandtschaftsverhältnisse sind, denn das muss man sich vorstellen, das sind, so ich das verstanden habe, sind das alles Leute, die in bestimmten Phasen nach Deutschland gekommen sind, sowohl die Zeugen als auch das Opfer, als auch die beiden Täter oder auch Nicht-Täter, also alle Beteiligten sind über nach Deutschland gekommen oder hier geboren. Und das erste Problem ist, ich sehe das bei meinen Mandantschaften zum Beispiel aus dem kurdischen Bereich oder aus dem syrischen Bereich, da kommen die hin, legen irgendwelche arabischen Unterlagen vor und jetzt wird der Name eingedeutscht. Da muss jetzt ja irgendwie in lateinische Zeichen übersetzt werden. Und dann ist die Frage, wenn du da irgendwelche Laute hast, die es im Europäischen nicht gibt, machst du jetzt KHU oder KUH oder machst du OH oder HO, also da gibt's oder Y oder I und dann hast du 5 Geschwister, die durch 5 verschiedene Beamte nach Deutschland gekommen sind, die alle die nennen sich alle gleich, sind aber alle anders geschrieben. So, und dann hast du ja auch nicht einen Stammbaum, den du mal kurz einfordern kannst, und das ist alles ein bisschen komplizierter. Ich meine, ist ja Zustände wie, jetzt darf ich nichts sagen, aber es gibt ja, also dass du dann, hätte jetzt fast eine mittelgroße niedersächsische Stadt genannt, ja, die Schwester deines Cousins heiratest, also deine Cousine. Ja, das ist ja vielleicht noch ein bisschen komplizierter als die normale deutsche Kartoffelverwandtschaft, ja. Wo halt irgendwie jeder irgendwo in der Uni oder im Job jemanden kennenlernt oder im Schützenverein und die heiratet und das halt, die nicht noch multiple Verwandtschaftsgrade haben. Gibt es natürlich auch, musst du nur die richtige, wie gesagt, mittelgroße niedersächsische Stadt östlich von Hannover suchen, da gibt's das bestimmt auch. So, also ist jetzt so ein blöder Spruch, aber ihr versteht, was ich meine. Es gibt's halt. Und die spannende Frage ist ja, willst du das aufklären? Weil es könnte ja Folgendes sein. Es könnte ja alles nicht so klar sein. Nur weil das Gericht das feststellt, ist das denn so? Weiß ich gar nicht. Könnte ja sein, dass ich ein Interesse habe, als Verteidiger, dass bloß nicht, sag ich mal, 6, 8 oder 10 Wochen eine Handvoll Polizistinnen und Polizisten zusammen mit ein paar Arabisch-Übersetzer das ganz genau ausleuchten. Vielleicht ist das alles ja gar nicht so klar.
Aha.
Weiß ich nicht. Ne? Also, das ist die erste Frage. Will ich denn, dass es wirklich ganz, 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 ganz genau geprüft wird? Oder reicht es mir als Verteidiger vielleicht schon, dass eine Amtsrichterin mit 3 Zeugen und 5 Übersetzern, 5 Dokumenten, die haschasch übersetzt werden, ist das dann unter Umständen nicht ein bisschen einfacher?
Mhm.
Ja, so. Möchte ich vielleicht auch, ich könnte auch was anderes machen. Ich habe ja eben gesagt, Beihilfe. Will ich eigentlich, wenn der angeklagt ist, deswegen verhindern, dass er dafür angeklagt wird, weil was jetzt passiert ist, ist, der ist angeklagt worden für diesen Lebenssachverhalt, der hat ihn da weggefahren, ist unter Umständen Strafklagenverbrauch schon für andere Sachen erfolgt. Da gibt es also so ein paar Fragen, die ich mir stellen würde. Unter Umständen habe ich ein Interesse, das in der Hauptverhandlung zu haben. Es muss gar nicht sein, schlechtes. Und du hast natürlich recht, wenn er jetzt seinen Job verliert, weil das rausgekommen ist, das ist natürlich schlecht. Da muss man das anders machen. Weiß auch nicht, wie die Staatsanwaltschaft drauf ist. Ich meine, die Staatsanwaltschaft Hannover wird jetzt auch nicht so begeistert gewesen sein, dass der den Typen da irgendwie wegfährt, der in den Irak verschwindet, der da irgendein Mädchen 5-mal in den Kopf geschossen hat. Da wird man unter Umständen auch nicht sagen, hey, Mensch, super, Herr Verteidiger, so und so, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt. Freut mich ja, dass sie anrufen, was, die sind verwandt? Nee, dann stelle ich ein, kein Problem, vielen Dank für den Hinweis. Kann auch sein, dass das versucht hat, ja, aber ich glaube, das macht man manchmal, ist doch das Problem der Justiz, wenn die das in 3 Tagen vorm Amtsgericht klären müssen. Ich muss ja mich als Verteidiger und als Angeklagter nicht, muss ich denen ja nicht alles erzählen vorher, ist doch deren Problem. Also.
Nee, das stimmt.
Ne? So als Überlegung.
Okay. Na gut.
Hat er gut gemacht, Herr Kollege. Ergebnis stimmt.
Ergebnis stimmt, ja. Gut, darüber wollte ich gerne mal gesprochen haben. Und dann sprechen wir jetzt mal wieder über Kindesmissbrauch. Tolles Thema. Und zwar geht es um das
Gesetz. Zieht sich so durch.
Es zieht sich so durch. Da kommen wir gleich nochmal zu. Geht es um das Gesetz, das wir schon besprochen haben in Folge 21. Über das Thema Kindesmissbrauch haben wir schon gesprochen in Testfolge 2. Gab es einen kurzen Hate-Kommentar dazu, weil ich ein böser Mensch bin, weil ich einfach das verharmlose. Okay. So viel dazu. Also es geht jetzt um das aktuelle Gesetz, was wir ja schon ziemlich ausführlich besprochen haben. Das sollte eigentlich nächsten Januar schon, also zum 1.1. in Kraft treten. Es gab jetzt die Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss. Also das Ganze ist in den Ausschuss gegangen vom Bundestag.
Im Bundestag.
Genau. Und dort hat man Sachverständige angehört. Das sind AnwältInnen, StaatsanwältInnen, RichterInnen und so weiter. ProfessorInnen, so, die sich damit auseinandersetzen, die eingeladen werden und dann wird mal gefragt, okay, was halten sie denn davon? Ungefähr niemand hält irgendwas Gutes davon. Also es gab wirklich, ich packe euch 2 Artikel von LTO da rein, es gab ziemlich deutlich Kritik von allen Seiten. Ich werde jetzt mal ein bisschen punktuell was rausgreifen. Es wird erstmal kritisiert, dass es wieder so ein, und das passiert, also ich beschäftige mich ja auch mit so einem Thema in meiner Doktorarbeit. Also nicht bei dem Thema, ist aber im Vorlauf dieses Themas, es ist eine Änderung, die halt punktuell wieder was anfasst, ohne sich vielleicht mal das gesamte Sexualstrafrecht anzugucken und auch zu gucken, ob das klug ist, das dann zu machen, ist die zweite Frage, aber immer so punktuell mal da was und mal hier was, das schmeißt ja im Zweifel auch die ganze Systematik durcheinander. Es wird ziemlich deutlich kritisiert und das soll wohl jetzt auch, da haben sich wohl die anwesenden ParlamentarierInnen mit einverstanden erklärt, oder es klang zumindest durch, dass sie diesen Begriff, ich glaube Gewalt gegen Kinder oder so sollte es heißen, auf jeden Fall sollte, oder sexuelle Gewalt gegen Kinder, sollte es umbenannt werden. Da gab es unter anderem die Kritik zum Beispiel, da der Begriff Gewalt im Strafrecht eng verstanden wird und damit ein engeres Verständnis als mit dem bisherigen Griff des sexuellen Missbrauchs verbunden ist. Daniel meldet sich, nicht?
Nee, macht zuerst gut. Und dann
würde der vom Gesetzgeber intendierte erweiterte Schutz gerade nicht zum Ausdruck kommen. Die vielfältigen Fallgestaltungen, die 176 StGB, also das sind diese Normen, erfassen sollen, werden so verdeckt. Daniel?
Ja, und nochmal der Hintergrund, die Befürworterinnen dieser sogenannten Reform sagen, naja, wenn es einen Missbrauch eines Kindes geben könnte, jetzt sexuell oder nicht, dann müsste es ja auch einen Gebrauch geben. Und deswegen wollen Leute.
Also einen legalen Gebrauch.
Genau, ein Leben, also ne, es gibt, also ich kann Kinder gebrauchen und ich kann sie missbrauchen, ne, so ein bisschen wie ich kann eine Waffe gebrauchen und missbrauchen. Also da so Richtung, deswegen würde es. Wäre das was wichtig und also das ist die Idee dahinter, es wird da nochmal klar, es wird hier nochmal vorgenommen, besonders schwierig wird es, wenn ich überhaupt keine körperliche Gewalt habe, ne?
Das kommt dann nämlich auch, also das war wohl besonders verwunderlich, dass man auch diese Fälle damit dann ja quasi mit integriert, wo es um Täter aus der Ferne geht, also in Chats bei pornografischen Sachen und so, das würde natürlich auch alles unter diesen Gewaltbegriff fallen. Was nicht passt. Ich find's ja super, wenn Daniel in meinen Notizen rumschreibt oder sie markiert.
Mach ich gar nicht. Ich markiere das nur für mich, entschuldige.
Das ist so der eine Punkt, aber das, ja.
Der Problem ist auch Wortlaut, ne? Also im Strafrecht gilt die Wortlautgrenze, wie wir beide wissen. Wortlautgrenze bedeutet, man darf das schon so ein bisschen auslegen, aber man darf es halt nicht so auslegen, dass es mit dem Wortlaut, also in dem Fall schon Gewalt, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und es gibt halt eine gewisse Definition von Gewalt, sowohl im juristischen als auch im persönlichen oder im allgemeinen Sprachgebrauch. Wenn ich also dann etwas mache, was überhaupt nicht Gewalt ist, einfach unter keinem Aspekt Gewalt ist, dann darf ich deswegen nicht bestrafen. Nicht die schlauste Idee, die diese Reformatorinnen und Reformatoren dort Reformierenden vor sich haben.
Oh, geht doch. Kommen wir zum nächsten Punkt, der auch nicht so eine schlaue Idee ist, und zwar die Anhebung, die Mindeststrafe beim 976, also wo es wirklich um den Missbrauch, also um sexuelle Handlungen an Kindern geht, auf ein Jahr anzuheben. Da haben wir uns, glaube ich, in der 21. Folge sehr ausführlich darüber unterhalten, warum wir das unsinnig finden. Daniel hatte da ein schönes Beispiel und das schöne Beispiel haben wir auch hier, weil man einfach beispielsweise, wenn man so Fälle hat, die Berührung eines Kindes oberhalb der Kleidung, das wäre dann halt direkt Mindeststrafe ein Jahr. Was schon ein Problem ist. Und ich fand das hier ganz gut. Die beabsichtigten Strafschärfungen führen dazu, dass aufgrund der Hochstufung zum Verbrechen selbst bei geständigen und therapiebereiten Tätern keine verfahrensabschließenden Entscheidungen ohne Durchführung einer unter Umständen traumatisierenden Hauptverhandlung für das Opfer mehr möglich sind. Man kann nichts mehr einstellen, man kann überhaupt auch nicht mehr differenzieren, das hat uns ja auch gestört zwischen verschiedenen Arten des Missbrauchs, sondern es ist halt direkt immer ein Jahr.
Die Folge ist, das haben wir auch schon mal besprochen, wenn die Mindeststrafe ein Jahr ist, ist es kein Vergehen mehr, sondern ein Verbrechen, und dann werden diverse Möglichkeiten, zum Beispiel der Einstellung gegen Geldauflage und so weiter und so fort, werden komplett kaputt gemacht, dann kann man halt im Prinzip nur noch anklagen und verurteilen. Und das Ergebnis ist halt, naja, man klagt halt an und verurteilt, das wollen die Leute, die das vorantreiben, ja, aber man kann also, das führt aber wird einfach im Ergebnis häufiger dazu führen, dass solche Leute, die sagen, okay, ich habe ein Problem, ich lasse mich therapieren, ich gestehe das Kind muss nie wieder was zu tun, die müssen dann trotzdem vorgeladen werden und vernommen werden unter Umständen. Weil man halt sagen kann, na gut, dann, also es führt am Ende dazu, mehr Täter werden höher bestraft, aber auch mehr Opfer müssen nochmal dazu ran, und wie gesagt, das kommt ja gleich nochmal, das machen wir beim nächsten Punkt, nimm dir nochmal.
Ja, ich wollte nur sagen, also auch man nimmt auch den Staatsanwaltschaften damit auch ihren Ermessensspielraum in einem großen Teil, eben zu gucken, was für ein, also das ist alles nicht schön, ne? Das wollen wir auch nicht verharmlosen, aber es gibt wirklich ja Sachen, die man differenzieren muss. Genau, und dass man so ein bisschen das Problem hat, wenn man jetzt Personen hat, die im Besitz sind von kinderpornografischem Material, dass das so gleichgestellt wird mit Personen, die Kinder missbrauchen. Oder
auch da soll erhöht werden, die Mindeststrafe auf ein Jahr erhöht werden.
Genau, und da sagt, ich glaube, Tatjana oder Tanja Hörnle, das ist eine Strafrechtsprofessorin, sagt, die Strafe für die Vergewaltigung oder den Missbrauch eines Kindes muss deutlich schwerer ausfallen als die für das Betrachten der Bilder davon am Bildschirm. Und das ist genau diese Differenzierung, die ich meine. Das ist schon, das muss man auch akzeptieren, dass das ein Unterschied ist. Man kann das nicht alles unter einen, also das wird auch dem Missbrauch, der dann dem tatsächlichen Missbrauch nicht gerecht, wenn man das alles auf eine Strafstufe stellt.
Ja, dazu kommen halt solche Probleme, lädt sich halt irgendjemand 1000 Pornodateien auf den Rechner, eine davon ist entsprechend inkriminiert, würden wir sagen. Mhm. Wäre das Ergebnis gleich, zack, Beamtenstatus weg und so weiter, kann man natürlich so sehen. Kann man natürlich auch sagen, naja, muss man halt die Pornodateien immer kontrollieren. Die Realität ist, wenn bei Durchsuchungen Pornodateien gefunden werden, also kaum jemand hat 5 Pornos auf dem Rechner oder 100. Leute, die regelmäßig Pornografie herunterladen, ob legal oder illegal, tendieren dazu, das ist einfach eine Erkenntnis, die man hat, die ich habe aus Strafverfahren. Wenn, dann haben die Leute halt gleich Festplatten voll, ne? Also tausende Sachen. Und dann ist dann halt immer schwierig, ne? Also wenn die Mädels halt nicht alle, ich sag jetzt mal Mädels, nicht, können ja auch Jungs sein, wenn die nicht alle deutlich über 25 sind, qua Optik, dann kann man sich einfach bei Amateurpornografie, nenne ich das jetzt mal, niemals sicher sein, ob da nicht Jugendliche oder 14-Jährige dazwischen sind. Ja. Ne, Stichwort irgendwie Schoolgirl, Porn, bla bla. Wenn das dazwischen ist, dann weiß man das nicht. So, und da kann man natürlich sagen, da hast du dich mit abgefunden, dann kannst du jetzt halt nicht mehr Polizist, Lehrer oder Verwaltungsjuristin sein, wenn du sowas auf dem Rechner hast. Ob das die richtige Rechtsfolge ist in so einem Fall, bin ich ehrlich gesagt ziemlich skeptisch.
Nö.
Da kann man die Leute einfach ordentlich bestrafen, aber die müssen halt nicht gleich ihr ganzes Leben an die Wand fahren. Im Übrigen, jeder, der sich regelmäßig Amateurpornografie anguckt, muss ja auch damit leben, dass er vielleicht oder sie ab und zu vielleicht auch nicht volljährige Menschen dabei betrachtet.
Genau.
Das. Ne?
Ja, es gibt zwei Dinge, die können wir aber auch gerne nochmal diskutieren, die aus dieser Anhörung rausgegangen sind, die wohl noch, ich glaube, verändert werden oder wo es ein bisschen positiver drüber gesprochen wird. Das sind zum einen die, Daniel wird das sicher besser wissen, nennt sich Keuschheitsproben. Also wir haben computertechnisch veränderte Bilder, um sich so als ErmittlerInnen Zugang zu pädophilen Chats zu verschaffen, um dann die quasi dran zu kriegen. Das soll die Verwendung von solchen veränderten Dateien soll häufiger erlaubt werden als bisher. Das ist Punkt.
Hintergrund ist, es gibt Strukturen von Pornografie-Austausch, ja. Die Täterinnen und Täter, die Täter vor Ort, wissen, dass Polizei keine eigene Kinderpornografie abliefern dürfen. Also sagen sie, wenn du hier rein willst, musst du ein kinderpornografisches Bild abliefern, quasi als Eintrittskarte, als Keuschheitsprobe. Dann bist du keine Polizistin, kein Polizist, dann kannst du hier rein. Und das setzt halt die Ermittlerinnen und Ermittler vor das Problem, dass sie dort nicht reinkommen. Der Witz ist natürlich, die Szene wird sich was anderes einfallen lassen. Ja, also wenn das erlaubt ist zukünftig, dann lassen die sich irgendwas anderes einfallen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber das ist die Idee. Das ist übrigens jetzt, was da geschrieben wird, ist ja von Herrn Luschak, Dr. Jan Luschak. Jan-Marco Luschak. Ein sehr schwarz-rot-goldenes CDU Homepage-Profil habe ich mir gerade aufgesucht. Und das Thema ist Luschak auf der Seite, Luschak und Luschak. So ein klassisches Abgeordneten-Dingsbums. CDU-Abgeordnete offensichtlich aus Hannover, aus Berlin. Und wenn man seine Praktikantinnen und Praktikanten aussieht, ich habe mal im Bundestag auch ein Praktikum gemacht, haben die CDU-Praktikantinnen und Praktikanten sehen auch immer noch aus wie vor 20 Jahren. So, aber das also ganz genau so. Gut,
okay,
also CDU-Abgeordnete aus Mitte, Berlin-Mitte offensichtlich.
Ja, genau.
So, und das hat der hat halt gefordert, dass diese Sache. Und er fordert noch was anderes, nämlich?
Nämlich Erleichterung der Nachtdurchsuchungen von Wohnraum zum Beispiel, weil die Täter, ich denke, da kann ich Täter sagen, vor allem zur Nachtzeit aktiv sind und dass man da einfach dann nachts auch einfallen kann. Und das ist bisher nur in engen Grenzen möglich. Daniel hat die engen Grenzen hier noch einmal aufgeschrieben. Die wären?
Ja, ich sage, was haben Sie? Also § 104, Durchsuchung von Räumen zur Nachtzeit. Zur Nachtzeit dürfen die Wohnungen, die Geschäftsräume, das befriedigte Besitztum nur bei der Verfolgung auf frischer Tat oder bei Gefahr im Verzug dann durchsucht werden, wenn es sich um die Wiederergreifung eines entwichenen Gefangenen handelt. Und da gibt es noch Absatz 2, denn also Nachtzeit ist abhängig von Winter und Sommer. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich weiß, nichts ist geiler, als live beim Googlen zuzuhören. aber es gibt da irgendwie, genau, die Nachtzeit umfasst in den Zeitraum vom 1. April bis zum 30. September die Stunden von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Und in den Zeitraum vom
4 Uhr morgens beginnt schon der Morgen? Wollen die mich vereiern?
Ja, Ja, Laura, nicht alle Menschen schlafen bis 10.
Ja, aber bis 4 und, Uhr, das ist schon...
Ja, bis 4 Uhr wollte ich mich beeilen. So, und vom 1. Oktober bis zum 31. März die Stunden von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Das ist eine ganz, ganz wichtige Regelung, finde ich. Weil ich habe manchmal so Mandanten, die haben Angst, dass durchsucht wird.
Mhm.
Ja, und das ist dann, manchmal ist das berechtigt, viel häufiger unberechtigt, ne? Bist du so ein kleiner Betrüger, dann kommt nicht die Polizei, tritt dir morgens um 5 die Tür ein, dreht dein ganzes Leben auf links, musst zum Amtsgericht, wirst da verurteilt, fertig. Ja, die kommt dann tagsüber die Polizei und sagt, komm hier, komm mal mit zur Vernehmung hier, und dann sagst du, nein,
mhm.
Nur mein Anwalt und so. Aber es gibt Menschen, die haben, und denen zeige ich diese Regelung immer und sage, pass mal auf, du brauchst keine Angst haben, aber von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens oder bis 6 Uhr morgens, da kannst du ruhig und fest schlafen, da musst du dir keine Sorgen machen, da kommt die Polizei nicht. Und das ist eine wichtige, wichtige, finde ich, rechtsstaatliche Sache. Das heißt, selbst wenn du missbaust, du kannst schlafen. So, weil es gibt
ich
Leute,
könnte nicht schlafen, wenn ich wüsste, ab 4 Uhr könnte die Polizei bei mir einfallen.
Ja, aber dann kannst du wenigstens von 9 bis 4 schlafen.
Wer kann denn sonst das, gar nicht wenn mehr. Ich weiß, wer die kann Polizei kommt?
Sie, ja, gut, aber dann kannst du trotzdem wenigstens von 9 bis 4 schlafen. Ich glaube aber auch, was der Lutschak, der deutsche Lutschak, und sage ich jetzt nicht wegen dem Namen, sondern einfach, weil so viel Schwarz und Gold auf der Seite ist, das sagt, ich glaube, also die Täter sind vor allem zur Nachtzeit aktiv, das wäre mir neu. Also ich habe ein paar Verfahren laufen, die waren alle so um 10 Uhr, die waren auch mal um 10 Uhr abends und so weiter und so fort. Aber auch mal um 10 Uhr morgens oder mal um 8 Uhr morgens oder auch mal die nachmittags.
Nicht die Verfahren.
Die Taten, ne? Also da, genau, die Taten, nein, die Taten sind, die Taten kommen immer raus durch irgendwelche IP-Geschichten. Und dann gibt's einen Zugriffszeitpunkt und die sind über den ganzen Tag verschwunden. Also ich halte das für Quatsch, dass die Täter gezielt nachts da losmarschieren. Ich bin mir sehr sicher, wenn wir jetzt bei Pornhub oder so gucken würden, dass es bestimmt Spitzen gibt am Tag,
ja.
Die zu dem Zeitpunkt Pornografie ganz grundsätzlich mehr konsumiert wird. Also ich glaube zum Beispiel morgens, vormittags zum Beispiel könnten einige Leute, die Pornografie sind, einfach in der Schule, in der Uni oder im Job sein, ja.
Mhm.
Also könnte sein, dass deswegen weniger Pornografie als, sag ich mal, abends um 18 Uhr oder um 22 Uhr. Aber trotzdem brauchen wir das so. Und die nächste Sache ist, zur Nachtzeit dürfen die Wohnungen nur bei Verfolgung auf frischer Tat, ja? Wie sieht denn das aus? Wenn ich weiß, dass ich jemanden auf frischer Tat erwischen muss, dann kann ich durchsuchen. Und ich glaube, dass das wäre so eine typische CDU-Klammer auf, vielen Dank auch SPD-Klammer zu, Maßnahme ist, um gerade mal, wir haben halt Kinderpornografie und dann guckt man mal alle rechtsstaatlichen Errungenschaften an in der Strafprozess.
Und dann streicht man ja, mal Mensch, das und das.
Und dann streicht man mal das und dies und das und dann schreibt man zuerst rein, nur bei Kinderpornografie, im nächsten fällt dann auf, Mensch, ja, auch bei Terrorismus. Ja, ist aber Kinderpornografie und Terrorismus ist jetzt auch nicht so schlimm wie Mord. Ja gut, dann aber auch wegen fahrlässiger Tötung. Naja, ist jetzt aber so und schwuppsdiwupps.
Ja.
Kann ich meinen Mandanten nicht mehr sagen, leg dich einfach um 9 ins Bett, schlaf bis 4 und dann warte, dass sie kommen.
Was niemand tun würde.
Ja, aber das ist ja so klassisch. Also, dass die Polizei morgengrauen zuschlägt, das ist halt so. Die warten dann, die treffen sich dann um 2 oder um 4 und kommen dann um 4 bis jetzt um 6. Das ist so. Und ich glaube aber, also dass die jetzt im Morgen, da kann man nichts gegen machen, dass die Polizei im Morgengrauen kommt, das finde ich auch in Ordnung, weil das ein guter Moment ist, um zuzuschlagen, auch aus rechtsstaatlicher Sicht. Aber so ein paar Stunden am Tag müssen Leute, die jetzt nicht akut Straftaten begehen, sondern nicht nur einfach Angst haben, dass ihre ganzen Betrugstaten auffliegen, die dürfen dann auch vielleicht auch mal sagen, okay, jetzt kommt die Polizei nicht.
Bis 4 ne? Kann ich schlafen, ja.
Ja.
Einen kleinen politischen Rant möchte ich da kurz einwerfen, ja. Weil das fiel mir nämlich in den Artikeln auf, die ich gelesen habe. Schade, dass unsere Justizministerin insgesamt bei dem Gesetz auch umgekippt ist, weil du gerade so schön die Union angesprochen hast, was die Union gerne macht, weil dass das Gesetz überhaupt so momentan diskutiert wird, liegt an der Union, die gern wollte, dass das so ist. Und unsere Justizministerin fand das vorher eigentlich nicht alles, dass man das so ändern müsse und hat es dann geändert und ich weiß nicht, warum das immer passiert. Es ist schon mal passiert mit einem anderen Justizminister und das macht mich immer sehr wütend.
Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, weil man keinen Bock hat, als diejenigen zu gelten, die irgendwie Kinderschänder, um mal den Kampfbegriff zu nehmen, verteidigen, ne? Also,
ja, aber nein.
Ja, also ich verstehe es auch nicht. Also man könnte ja auch mal, also ganz grundsätzlich Sexualstrafrecht könnte man ja auch mal aufräumen systematisch, das ist ja auch alles andere als übersichtlich und so. Auch eher so, aber ja, das sind irgendwelche CDUler, die sich da halt verewigen, um das für das wichtigste Thema halten. Aber wenn du gerade bei unser bist, also unsere meinte Spoiler-Adat Laura
nicht. Christine Lamprecht übrigens, meine ich.
Genau, meinte Christine Lamprecht, und unsere meinte sie nicht nur unsere Bundesdeutsche, sondern auch unsere Sozialdemokratische.
Das klagt immer an unsere Bundesdeutsche.
Ja, wir sind halt nicht so schwarz-rot-gold, ne? Weil Laura und ich sind beide Mitglieder in einer sterbenden Partei.
Außer bei mir, bei aber, mir stirbt sie nicht.
Bei Laura stirbt sie nicht. Ich weiß nicht, wie es hier ist jetzt in meiner neuen Hood, ob die hier total aufräumt. Es bleibt zu hoffen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also wir sind da ein bisschen vorbelastet. Aber dazu dann die SPD-Landtagsfraktion zum Beispiel will das ja auch. Also hier in Niedersachsen, ich glaube in NRW auch. Also die Landtagsfraktionen sind ja auch alle ganz aus dem Häuschen, wenn es darum geht, alles schlimmer zu machen. Und ja, vielleicht mal auf die Leute hören, die den Scheiß am Ende dann irgendwie auch ausbaden müssen, ne?
Ja, aber ist ja gut dann, also ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, aber es ist ja gut, wenn dann, wenn dann die Kritik dann doch so einheitlich und deutlich offensichtlich war. Vielleicht hilft das ja.
Auf der anderen Seite sind garantiert auch irgendwelche Opferverbände geladen und die sagen dann immer mehr, mehr, mehr. Das schreibt LTO nur nicht auf, weil LTO halt nur juristische Argumente aufschreibt. Das könnte auch so gewesen sein.
Das stimmt. Ja. Allerdings habe ich auch schon mal so ein Protokoll vom Rechtsausschuss gelesen. Das ist dann geil, weil die Leute sagen, nee, das macht bitte anders und das macht bitte anders. Und ganz wenig davon findet leider häufig Einfluss ins abschließende Gesetz. Zumindest ja, bei meinem Gesetz
bin ich mir passiert. Sicher, genau, also ich bin mir sehr sicher, dass am Ende dem Laura-Gesetz, okay, auf Paragraph 1 Eulengesetz. Eulen haben immer recht. So, also müssen wir mal schauen. Also die Suche zu Ron zur Nachtzeit, das brauchen wir nicht. Also als wenn, das ist Quatsch. Ne? So.
Ja. Aber also, Quatsch.
Kommen wir zum
Katzenkönig. Überleitung.
Genau, der Katzenkönig. Das wird jetzt für viele, die schon mal Jura studiert haben oder sich damit auseinandergesetzt haben, ich weiß nicht, ob es ein Highlight wird oder am Ende enttäuschend, weil ich es nicht so gut mache. aber der Katzenkönig ist so einer der Fälle, wo man irgendwann im Jurastudium sitzt und sagt, was zur Hölle, ja. Fangen wir mal an. Also, das Ganze wird angeklagt vor dem Landgericht in, oh Gott, Offenbach oder so. Ich bin nochmal kurz am Gucken. Ja, jetzt habe ich natürlich schön verschwunden. Also vor einem Landgericht. Ich bin so, das habe ich nicht aufgeschrieben.
Du bist
ne?
wirklich gut vorbereitet.
Ja, also Bochum. So, ne, BGH-Urteil vom 15.19.1988. So, also wir befinden uns tief in den 80er Jahren. Ein Teil Deutschlands schläft noch den Schlaf hinter der antifaschistischen Schutzwall. Der andere Teil macht schon BGH. So, also was passiert? Es gibt drei Leute. Es gibt nämlich Barbara. Ja.
Mhm.
Barbara ist zusammen mit Peter, heißt der, glaube ich. Mit Peter. So, und Barbara und Peter, die lernen den Michael kennen. Michael ist Polizist. Und Michael hat jetzt irgendwie eine, der ist halt leicht beeinflusst. Und zumindestens schaffen es Barbara und Peter, dass der Michael glaubt, dass die arme Barbara, verfolgt wird von irgendwelchen Zuhältern und Gangstern und irgendwie kommt er jetzt in so eine Beschützerrolle und beschützt jetzt die gute Babsi, ne?
Mhm.
So, Babsi und Pete, ja, also Peter beschließen jetzt, wir machen uns immer ein bisschen Spaß draus und erzählen jetzt dem, und jetzt wird schon richtig absurd, dem Michael, es gäbe einen sogenannten Katzenkönig. Und der Katzenkönig, der ist so ein, das ist eine, es scheint eine Katze zu sein, ja? Und diese, das sieht aus wie eine Katze, das ist das ultimative Böse und seit tausenden Jahren ist das so, dass das quasi das Böse auf die Welt bringt, dieser Katzenkönig. Und sie machen dann so ein paar Tricks, so schauspielerisch, die spielen ihm vor, dass sie hypnotisieren könnten und hellsehen könnten. Und dann machen sie irgendwelche Kulthandlungen und so. Und auf jeden Fall glaubt der leicht zu beeinflussende Polizist Michael am Ende halt, es gibt diesen Katzenkönig. So. Und dann machen sie so verschiedene Mutproben, die sie machen lassen. Das ist auch alles ein bisschen geschmacklos und sexuell angehaucht. Und er lässt sich auch katholisch taufen. Das ist jetzt nicht so sexuell angehaucht, aber auf jeden Fall lässt er das alles machen. Und er muss der Barbara ewige Treue schwören. Ich weiß nicht, ob zwischen den beiden auch was läuft. Das wird nicht so ganz klar. Und zuerst machen also Barbara und Peter lassen das erstmal machen und sorgen erstmal dafür, dass die beiden richtig Spaß haben, indem er halt irgendeinen Quatsch macht. So, und dann ist es aber 1986, ist es immer noch langweiliges Deutschland, ja. Und dann erfährt die Barbara, dass ihr Ex-Udo jetzt Annemarie heiratet und da kriegt sie so richtigen Hals, ne? Mhm. Also Annemarie scheint also irgendwie der Barbara den Udo ausgespannt zu haben. Und jetzt fängt Annemarie an, die Annemarie ist nur eine Blumenhändlerin. Also Annemarie, die Blumenhändlerin, heiratet jetzt Udo. Mhm. Was Udo macht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Barbara fängt jetzt an, dass sie dem Michael erzählt, pass mal auf, mein Lieber, du musst jetzt mal die Annemarie töten. Und Peter, der macht stillschweigend mit, weil er davon ausgeht, dass er so seinen Nebenbuhler loswerden wollte. Denn bei der Feststellung weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, welchen Nebenbuhler
da gemeint ist. Geht es um Michael?
Oder das ist nämlich sowohl, genau, geht es um Michael oder geht es um Udo? Das kommt aus den Urteilsgründen, die der BGH veröffentlicht hat, ehrlich gesagt nicht so 100% raus. Also,
aber es geht doch um die Tötung von Annemarie und nicht um Udo.
Weil Annemarie und nicht Udo soll getötet
werden. Ja, genau.
Auf jeden Fall, die beiden arbeiten jetzt zusammen und spiegeln Michael vor, dass der Katzenkönig ein Menschenopfer verlangt, nämlich Annemarie. Und wenn der nicht also jetzt ganz, ganz schnell die Annemarie umbringt, dann kommt der Katzenkönig auf die Erde und vernichtet Millionen von Menschen. Ja, also, und der Michael kommt jetzt natürlich irgendwie, ist ja Polizist, ne? Er kennt jetzt natürlich sein Dilemma, er muss entweder die Annemarie töten, aber das verstößt ja gegen das fünfte Gebot, ja, weil, wir haben uns erinnert, das Ganze ist ja irgendwie auch so christlich angesäuert. Und jetzt kommt dabei halt der Katzenkönig und Michael kämpft dagegen an und sagt, nein, das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, das spricht dagegen. Auf jeden Fall, Barbara und Peter arbeiten jetzt weiter mit Michael und sagen, pass auf, es ist ein göttlicher Auftrag, du musst die Menschheit retten. Und dann, sonst, wenn du das nicht machst, dann ist die Menschheit verloren. Und Barbara lässt ihn dann auch unter Berufung auf Jesus schwören, dass er ihn tötet. Und sonst wird seine unsterbliche Seele auf ewig verflucht. Und so weiter und so fort. Und jetzt kommt also der gute Michael langsam, aber sicher so in den Bereich, okay, wenn ich auf Jesus schwören muss und meine Seele sonst...
Wird schon richtig sein.
Dann muss ich jetzt wohl mal handeln. Und er hat Gewissensbisse aber entscheidet, für die Gefahr für Millionen Menschen muss ich jetzt, also ich muss Millionen Menschen retten, indem ich die Annemarie mal platt mache. Und dann wird ihm also noch so ein bisschen was vorgegeben, wann und wo er da hinzugehen hat. Man kriegt ein Fahrtenmesser. Wenn ihr nicht wisst, was ein Fahrtmesser sind, das sind diese großen Buschmesser, habt ihr auch einen falschen Begriff. Das ist sehr große Messer. Ja, ein großes Messer mit viel Pieks und viel Schneid. Und auf jeden Fall schicken sie am 30. Juli 86, schicken sie ihn in den Blumenladen. Da steht, wie gesagt, Annemarie und vertickt Rosen. Und Peter geht dahin.
Michael.
Nee, Peter gibt Michael das Messer. Im Einverständnis mit Barbara und Michael geht dahin.
Hier steht auch einfach irgendwo Reinhard noch. Der weiß ich nie, wo der jetzt herkommt.
Ja, Reinhard war meine Alternative für Michael. Das liegt an verschiedenen Gründen.
Okay.
Ich habe die Namen nochmal. Okay. Aber Michael ist richtig. Ich hatte die zuerst nicht gefunden, habe die einfach irgendwie benannt. Aber Michael ist das. Also Michael marschiert los und greift mit dem Fahrtmesser hinterrücks, also von hinten, die ahnungs- und wehrlose Annemarie an und sticht in den Hals, das Gesicht und den Körper. Und sticht also auf sie ein. Und dann kommen Dritte, also irgendwelche Leute, also sie wehrt sich und es kommen irgendwelche Leute und sagen, was machen Sie da? Hören Sie auf, die Frau und so. Und er sticht aber so lange zu, bis er sicher ist, die geht jetzt tot und läuft dann weg. Und dann wird sie aber gerettet. So, und dann kann er aber unerkannt, also er sollte nämlich auch weglaufen, weil er sollte unerkannt fliehen, das war wichtig. So, und das Ganze fliegt natürlich irgendwie auf, wird ausermittelt. So wie sich die Akte oder das Urteil liest, erzählen auch alle irgendwelche Geschichten, also zumindest der Michael. Der erzählt nämlich ganz viel und dann fangen wir mal an. Laura, ist klar geworden, was so passiert ist?
Du musst gerade nochmal sagen, was du ihm gesagt hast. Irgendwie habe ich dich gerade nicht gehört.
Eieiei, ich sag, ja, also er kann dann auch unerkannt fliegen.
Genau, ja.
Weil er den Auftrag bekommen hat und dann hat er, und dann wird das Ganze irgendwie aufgeklärt, weil offensichtlich zumindest Michael hat sich auch großzügig eingelassen, also hat auch irgendwie erzählt, was er so gedacht hat. Ich glaube, die Kammer hat das nicht nur festgestellt, so. Und dann wird das Ganze angeklagt vom Schwurgericht in Bochum.
Ja.
Und Bochum, das Schwurgericht, sagt jetzt Folgendes. Das Ganze ist erstmal, den einfachen Teil fängt Laura mal an. Was ist das für eine Strafbarkeit, wenn ich einen Menschen hinterrücks mit einem Messer töten will?
Erstmal eine vorsätzliche Tötung.
Genau.
Die Frage ist es ein Mord oder ein Totschlag? Und Daniel hat das in seinem Vortrag gerade schon so schön gesagt, der ahnungs- und wehrlosen Annemarie. Für welches Tatbestandsmerkmal des Mordes spricht das wohl? Trommelwirbel, Heimtücke.
Heimtücke, genau.
Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit in feindlicher Willensrichtung. Das, nach dem, was Daniel mir hier geschildert hat, liegt das vor. Das heißt, wir haben einen Mord aus Heimtücke, beziehungsweise sie ist nicht gestorben, ne? Habe ich richtig verstanden?
Nee, genau. Sie hat überlebt.
Also haben wir einen versuchten Mord aus Heimtücke. Das ist am Ende noch ein bisschen spannend, aber das hat Daniel auch sehr deutlich gesagt. Er ist zwar geflohen und hat abgebrochen die Tatausführung, hat aber gedacht, sie wird noch sterben.
Genau, also er hat aus seiner Sicht die Tat eben nicht abgebrochen.
Gut, aber er ist irgendwann ja weggegangen. Also
genau, er ist weggegangen, aber er hat gedacht, die stirbt jetzt. Ja. Und damit, das ist wichtig, Laura kennt das von dem Begriff Rücktrittshorizont. Also er glaubt, er hat alles getan, um seine Tat zu ver-, also er hat sie getötet und jetzt flieht er. Mhm. Ja? Und dann ist auch, da kann er auch aus seiner Sicht, das ist die erste Sache, nicht mehr zurücktreten. Das setzt nämlich, also zurücktreten bedeutet Folgendes, das hatten wir auch vorher schon mal gemacht, das ist ein sehr guter Ausbildungsfall. Ich weiß, warum Menschen diesen Ausbildungs-, die Juristinnen und Juristen ausbilden, diesen lieben. Also, weil es geht jetzt wie Folgendes, der Versuch, den kann ich so, ich kann so lange vom Versuch zurücktreten, also ich habe den Plan, ich töte jetzt Annemarie. Mhm. Und solange ich nicht solange ich glaube, Annemarie überlebt das, so lange kann ich sagen, okay, ich bringe sie doch nicht um. Wenn ich jetzt, wenn ich glaube, ich habe alles getan, dass Annemarie stirbt, zum Beispiel indem ich ihr den Kopf abgeschnitten habe, dann ist halt zu spät. Und zu den Kopf angucken, auf der anderen Seite irgendwie unter dir liegt die Leiche und dann zu sagen, oh, jetzt möchte ich das aber rückgängig machen, das geht nicht. Ne?
Es
aber
gibt auch brutale Tötungen, so ist nicht.
Ja, ich möchte mal eine nicht brutale, also ja, aber ja, nee. Also, weiß ich nicht. Ist jetzt Kopf abschneiden brutaler als Kopf einstechen?
Wenn dir von hinten jemand in den Kopf schießt und du das nicht siehst, dann ist halt vorbei.
Das ist nicht brutal.
Doch, aber dann kriegst du es, glaube ich, weniger mit.
Ja, das ist aber, das ist ja aber trotzdem brutal. Das ist so eine Spiegel-Hatz-Bild.de. Also der brutale Mörder, anders als der nette Mörder von nebenan, der es immer sehr schonend hinter sich bringt.
Wenn du jemanden umbringst mit Tabletten, ist das brutal?
Ja, wenn der, kommt drauf an, wie du da verreckst.
Wenn du einfach einschläfst?
Ja, dann ist es vielleicht brutal erstickend oder so. Nee, also ich weiß nicht, also, ich hänge mich daran auf. Nee.
Du würdest doch selber so argumentieren als Verteidiger, ja, wieso? Ach, ist doch ganz friedlich eingeschlafen.
Ja, aber das ist ja trotzdem, also, würde ich nie sagen, ich sage, die wusste, was passiert. Ist doch klar, wer so Tabletten nimmt. Also müssen wir mal gucken.
Gut.
Also Versuch ist schon beendet, ne? Also er glaubt halt, ich habe alles getan, um sie töten. Und das ist die zweite Alternative. Also würde er halt nicht bestraft werden. Also wer vom Versuch zurücktritt, wird nicht bestraft, wäre dann halt eine gefährliche Körperverletzung.
Warum machen wir das?
Goldene Brücke bauen, heißt, sagt die Juristerei. Also es geht darum, wir wollen, dass Täterinnen und Täter bis zum letzten Augenblick die Möglichkeit haben, also aus ihrer Vorstellung bis zum letzten Augenblick die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich lasse den Scheiß. Und dafür kriege ich weniger Strafe.
Aber immer noch
die zweite nicht,
jemand. Ja, gut, egal. Ja, ich glaube, da haben wir damals schon drüber diskutiert, dass ich mir nicht sicher bin, ob Leute sich solche Gedanken machen, wirklich. Gerade in Bezug auf die Strafe. Also ich lasse das jetzt, dann kriege ich weniger Strafe, weiß ich nicht.
Stimmt, da haben wir schon drüber diskutiert. Aber es ist immer noch besser, als wenn die Leute denken, jetzt werde ich eh bestraft,
ja,
kann ich auch zu Ende bringen.
Ja, ist richtig. Ist in Ordnung. Also ich glaube,
ne, jetzt steckt das Messer ihrem Hals.
Denken vielleicht eher, scheiße, was habe ich da gemacht? Versuch's mal schnell.
Das denken, glaube ich, übrigens aus meiner Erfahrung die meisten Leute, die jemanden umgebracht haben.
So, und versuchen das aus dem Grund, aber vielleicht denken die Leute nicht primär daran, oh, jetzt kriege ich vielleicht 3 Jahre weniger, weil so. Also beim Mord nicht. Aber gut, ja.
Wir kommen zurück zum Versuch. Er hätte jetzt auch noch Folgendes machen können. Jetzt liegt sie da ja blutend. Jetzt hätte er natürlich nicht sofort auf sie zustürzen können, die Wunde zuhalten können und alles tun, dass sie nicht stirbt. Notarzt rufen, verbinden, vernähen, weiß ja doch was. Das hat er aber auch nicht gemacht, also anders ausgedrückt, das Wichtigste, was man im Referendariat, im Strafrechts, in der Strafrechtsvorbereitung zum Versuch lernt, was lernt Laura, was reimt sich auf Versuch? Rücktritt. Das ist das Wichtigste, was man lernen muss, wenn man Jura lernt, im Strafrecht. Was reimt sich auf Versuch? Rücktritt. Also immer, wenn man Versuch prüft, immer Rücktritt prüfen, immer, dass man damit lernt.
Nein, das ist offensichtlich nicht vorhanden.
Was? Also ist offensichtlich nicht, ganz genau. Aber muss er prüfen, ist wichtig. So, dann kommen wir Notwehr oder Nothilfe. Willst du das machen oder soll ich?
Du.
Alles klar. Also, fangen wir mal ganz kurz an. Notwehr und Nothilfe kommt nicht in Frage, weil es ist ja Folgendes. Dafür müsste Annemarie einen gegenwärtigen Angriff durchsetzen. Also 32 Absatz 2 StGB, StGB, soll bedeuten, wenn Annemarie mit der Atomwaffe durch die Bochumer Innenstadt läuft und die jetzt zünden will und es ist eine Wasserstoffbombe und das ganze Ruhrgebiet platt macht, ja, Millionen Menschen tötet, dann hätte Michael sie angreifen dürfen. Weil, um das zu verhindern, ja, also wenn sie, also gegenwärtig, also sie ist jetzt quasi, muss man sich überlegen, wie das ist mit dem gegenwärtig, also sie muss quasi jetzt sagen, und jetzt drücke ich drauf und hebt die Hand und jetzt springt er sie an, ja, aber es gibt ja keinen gegenwärtigen Annemarie, Annemarie verkauft Rosen und tötet vielleicht nicht für den...
Hat ihn das angegriffen?
Ja, die pieksen ja auch, aber, also er tötet ja jetzt, also er versucht sie ja nicht zu töten, weil sie gerade jemand angreift, sind, deswegen passiert das auch nicht und deswegen liegt das auch nicht vor, alles Erstsemester, wunderbar, super. So, und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich den rechtfertigenden Notstand. Der rechtfertigende Notstand ist folgende Überlegung, da kann man sich folgendes überlegen, und zwar Laura und ich, wir gehen in der Post-Corona-Zeit ordentlich ein Picheln in der wunderschönen Stadt Basinghausen, rot regiert.
Yay.
Und ich schwanke jetzt vollkommen betrunken zu meinem Auto und will mit dem Auto davonfahren, ja, und in meine wunderschöne Wohnung zurückfahren. Und jetzt greife ich ja niemanden an, ja, so, ich mache ja nichts, aber jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass Laura, wenn sie mir einfach den Schlüssel wegnimmt und mir nicht wiedergibt, also sie gibt mir erst am nächsten Tag wieder, wenn ich nicht mehr bin, dass sie sich mit einer Nötigungsstrafe macht, aber man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass sie gerechtfertigt ist, weil es ein Notstand ist, weil nämlich die konkrete Gefährdung, kann man jetzt mal Straßenverkehr und so weiter, könnte man jetzt so konstruieren. So, aber in diesem Fall muss man nämlich eine Abwägung machen, habe ich jetzt gerade Quatsch. Nee, es war mich schon einen weiter. Jetzt müsste Folgendes sein, also in dem Fall, wo wir hier haben, also Michael will da jetzt also eine gegenwärtige Gefahr abwehren und diese gegenwärtige Gefahr ist ganz konkret, dass der Katzenkönig kommt und alle tötet. Die Gefahr liegt aber nicht vor. So, und damit ist halt die Frage, wenn das nicht vorliegt, der irrt aber darüber.
Ja.
Denn das hat das Gericht festgestellt. Tatsächlich glaubt er ja wirklich fest, ja, welche Folgen das führen hat, kommen wir gleich zu. Er glaubt ja wirklich fest, wenn die Alte nicht stirbt, ne, wenn die Rosenverkäuferin Annemarie hier von mir nicht erdolcht wird, dann kommt der Katzenkönig und macht euch alle dood. Also irrt er darüber. Und das nennt man ein sogenannter Verbotsirrtum. Die Frage ist, ob der liegt nämlich vor. So, das wäre die Sache. Und damit könnten wir in den Paragraph 17 kommen, der sagt nämlich, fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld. Komma, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Und da kommen wir gleich zurück. Also, spannend ist jetzt nämlich Folgendes. Das gibt ein schönes Beispiel, ja. Es gibt den Neonazi A.H. Der ist auf einem Transatlantikflug von Washington oder von New York, will der nach Indien fliegen. Und er hat auf der Stirn ein Hakenkreuz tätowiert, ja. Blöd, richtig blöd. Und der hat sich jetzt vorher mit dem, weil er ein bisschen vorsichtig ist, natürlich mit dem indischen Gesetzen auseinandergesetzt. Da darf man aber auf jeden Fall Hakenkreuze offen tragen, weil es gibt da auch die umgedrehten Hakenkreuze, die Swastika, die haben da ganz andere, kann man also machen. Jetzt passiert Folgendes. Just in der Nähe von Frankfurt Main, bei diesem Flug, gibt es technische Probleme und er muss einen Tag in Deutschland verbringen. Landet auf dem Boden, er war noch nie in Deutschland, er wollte nie nach Deutschland, er hat aus anderen Gründen ein Hakenkreuz auf dem Kopf, warum auch immer. Steigt aus dem Flugterminal und wird sofort verhaftet und kriegt ein Strafverfahren, weil Hakenkreuz darf man in Deutschland nicht offen zeigen. Konnte er nicht wissen. Er wollte nie nach Deutschland, ja, und er hat auch nie drüber nachgedacht. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, naja, auch wenn das ziemlich bescheuerte Idee ist, sich ein Hakenkreuz auf die Stirn zu tätowieren, wenn du so ein Hakenkreuz offen zeigst und dich da vorher nicht mit Deutschland auseinandersetzt, ja, weil du auch gar nicht vorhattest, nach Deutschland zu kommen, dann ist das vielleicht... konntest du dem vermeiden, diesen Irrtum. Frage, konnte sich der Polizist Michael diesen Irrtum vermeiden? Da sagt sowohl das Tatgericht in Bochum als auch der BGH, nee, also mein Freund, das hättest du als Polizist schon erkennen können, dass das menschliche Leben so heilig ist, dass du nicht einfach irgendwelche Leute opfern kannst. Und das hättest du, wenn du da ein bisschen drüber nachgedacht hättest, dann hätte dir sofort auffallen müssen, Menschenopfer, um Katzenkönige abzuwehren, no way. Und damit ist der Verbotsirrtum vermeidbar und damit hilft ihm das nicht, dass er das ursprünglich
anfängt. Fällt dir ein vermeidbarer Verbotsirrtum ein, ohne jemanden aus dem Ausland?
Ja, vielleicht in irgendwelchen sehr neuen Regelungen, wo du nicht beruflich mit befasst bist.
Mhm.
Oder wenn du dich so leicht fahrlässig irgendwelche Sachen machst. Mhm. Böllerverbot in Niedersachsen. Wenn das vielleicht gekippt, also in Niedersachsen gibt es so ein Böllerverbot jetzt für Silvester.
Nein.
Wenn das da hin und, ja, ist wieder gekippt worden und so weiter, wenn das jetzt mal hin und her geht und am Ende verwurschtelst du dich ja so ein bisschen, vielleicht sowas, aber es ist sehr schwer. Also es gibt
Also versucht es nicht, da euch darauf zu berufen. Das wird genau. nicht funktionieren.
Also es gibt so beachtenswerte Rechtsprechung. Wenn du einen Fachanwalt für Strafrecht fragst, reicht es nicht. Ja, mhm. Also so bei Steuergeschichten oder so vielleicht. Vielleicht, wenn es sowas ist, dass etwas. Einer fällt mir ein. Organtransplantationsbums in Göttingen hatten wir auch schon mal als Thema. Da wursteln die an den Organen, an den Listen rum, wer die Organe zuerst bekommt.
Ja, das war aber nicht strafbar.
Genau.
Da gab es gar keine Strafbarkeit, da gab es ja kein Irrtum.
Ja, aber da hätte ich mir zum Beispiel vorstellen können, in so einer Situation, wo man was macht, was noch nicht so richtig geklärt ist juristisch. Und man sagt, naja, ich bin halt davon ausgegangen, dass das schon irgendwie stimmt, sowas in die Richtung. Mhm.
Aber schwierig.
Ansonsten, also es ist wirklich schwierig. Es gibt so Listen, müsst ihr uns im Kommentar gucken, aber merkt euch einfach, Irrtum könnt ihr immer vermeiden und
lasst das
einfach. Also Auslandsbezug geht immer, besonders wenn ihr ja irgendwelche besonderen Sachen machst oder wenn du halt besonders blöde bist, weil das ist subjektiv.
Ja,
also es geht darum, ob du das erkennst.
Ja, kannst. Ich hatte auch mal, ich meine, das wird in Deutschland wahrscheinlich nicht so passieren, weil es auch sowas wie Schulpflicht im Zweifel irgendwann gibt. Aber wenn du in so einer geschlossenen Community aufwachsen würdest, wie es zum Beispiel in Amerika häufig der Fall ist, und da gibt es kein Eigentum. Also jeder nimmt das, was von anderen, also weißt du, so, jeder kann sich das nehmen, was da ist. Und dann kommst du plötzlich in die reale Welt und dann nimmst du einfach Sachen von Leuten weg.
Gibt es solche Communities?
Nee, es gibt geschlossene Communities in den USA, ja. Häufig auf religiöser Basis, ja. Ich weiß nicht, ob es das. Nein, das war ein Beispiel für eine, weil für so eine Tat wie Diebstahl, für die sich jeder vorstellen kann. Das habe ich mir überlegt.
Okay, ja. Also weiß nicht, also es ist subjektiv, wenn du sehr doof bist, ne? Dann kann es vielleicht irgendwann sein. Aber noch nicht immer 21,2. Also es gibt Fälle, aber ihr könnt euch aber merken, selbst wenn du an den Katzenkönig glaubst, also wir kommen gleich so, wie fest er dran geglaubt hat, dann kommst du da nicht ran. Es gibt wenig Sachen, wie gesagt, so Spezialrecht irgendwie in den Randbereichen des Strafrechts, wo am Ende auch Experten überhaupt den kompletten Überblick verloren haben. Rindfleisch-Etikettierungsgesetz oder so. Ja, da gab es so Sachen, oder Sachen, die sich sehr schnell ändern. Jetzt Corona-Verordnung, da wird aber auch alles schwierig, ne? Weil man kann sagen, warum guckst du Nachrichten und so. Also das funktioniert. 17 habe ich noch nicht gesehen in live, dass das zieht. Mhm. Paragraph 17 ist dieser Verbotsturm. Alles klar, kommen wir weiter. Also, wir stellen fest, die Tat war eine versuchte Tötung, versuchter Mord, es war rechtswidrig, und jetzt kommen wir in die Frage, naja, wie sieht denn das aus, ist denn der gute Mann schuld? Also, konnte er das machen? Und da hat das Gericht einen Gutachter raufgucken lassen, und der Gutachter hat, oder eine Gutachterin, keine Ahnung, 18 Jahre Gutachter, also der Täter, der gute Michael, habe eine hochabnorme Persönlichkeit gehabt. Und wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, zwar eine neurotisch tiefgreifend gestört und deformierte Persönlichkeit. Musste ich auch erstmal überlegen, was ist denn da genau die Sache? Und zwar Neurose im Gegensatz zur Psychose. Neurotiker ist sich seiner Störung bewusst.
Ja.
Also scheinbar hat der Gutachter schon festgestellt, dass der schon Probleme hatte, der Typ, also der Michael, aber er sich seiner Probleme bewusst war. Ne? Ich habe mal ein Gespräch geführt in einer Hauptverhandlung mit einem Angeklagten, der hat die ganze Zeit sich permanent mit dem, der neben ihm saß, unterhalten. Das Problem war, niemand im Raum konnte diese andere Person wahrnehmen. Ja? Und wenn du natürlich in so einer Situation bist, dass du dich im Gerichtssaal, wo es darum geht, ob du in die Psychiatrie kommst oder nicht, permanent mit deinem imaginären Kumpel unterhältst, ja, den Stimmen neben dir. Ne? Also dann, das machst du halt nur, wenn du gar nicht mehr verstehst, dass diese Person, die neben dir ist, halt, also das sind so Situationen, der Psychotiker weiß nicht, dass diese Person, die neben ihm ist, mit der er sich unterhält, dass es die nicht gibt. Der Neurotiker weiß das.
Mhm.
Ja? So, und wahrscheinlich ist das immer so, und Schizophrene zum Beispiel, die Stimmen hören. Ich kenne einige Schizophrene über die berufliche Tätigkeit, die sagen, die Stimmen sind heute wieder besonders schlimm oder sie sind heute still.
Ja.
Sie wissen aber, die müssen die Stimmen ignorieren. Die Stimmen sind nicht echt. Ja, das ist nicht der Nachbar, der immer durch die Wand redet, was deine Frau für Sachen macht, ja. Das ist dein Kopf, das ist halt deine Krankheit, so. Und das ist da so. Und auf jeden Fall haben Barbara und Peter den Michael, der diese grundsätzliche, hochabnorme Persönlichkeit hat und auch verschiedene Probleme hat, durch ihre Manipulation so weit gebracht, dass er in einem Wahn war. Und diese Wahngewissheit ist eine schwere andere seelische Abartigkeit. Das ist ein Eingangskriterium, nennt man das. Um in 2021, also Schuldunfähigkeit zu kommen, braucht man immer ein Eingangskriterium. und eine Eingangskriterium ist eine andere seelische Abhängigkeit und es ist ein Wahn. Also man hat, die haben den so weit getrieben, dass er im Wahn war, dass das echt ist, was Sache ist. Mit diesem Katzenkönig. Mhm. So, aber der Michael hatte immer noch eine Einsichtsfähigkeit, also der konnte immer noch sagen, Mord ist falsch, ja. Und er konnte immer noch immer noch steuern, zumindest teilweise. Also er hätte eigentlich das noch können. Insgesamt ist aber eingeschränkt gewesen. Soll heißen, er ist nicht vollkommen schuldunfähig, aber er hat noch teilweise konnte sich steuern und das erkennen. Insbesondere mit der Erkenntnis war das wohl sehr eingeschränkt. Und deswegen hat man ihn fröhlich dann mal zu 9 Jahren verurteilt, ja, aber und in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Also 63 Psychiatrie.
Verminderte Schuld.
Und vermindert schuldfähig, deswegen nur 9 Jahre und nicht mehr, weil kommen wir nicht weiter. So, und jetzt kommt die Sache. Bis jetzt war das eine ganz gute Ausbildung. Jetzt kommt die Sache, wo so Strafrechtsprofessorinnen und Professoren so richtig steil gehen. Wie werden denn jetzt eigentlich Barbara und Peter bestraft? Und das ist ganz spannend, weil man könnte jetzt überlegen, naja, wenn die dafür sorgen, dass der jemanden umbringen will, könnte man Anstiftung sagen. Mhm. Anstifter ist also, wer einen anderen zu einer Tat bestimmt. Ich sag zu Laura, Laura, hier ist ein Schraubenzieher, da vorne ist ein Auto, schraubt das Auto, bricht das Auto mal auf und hol mir das Handy, was da drin liegt. Laura sagt, alles klar, legt los und begeht ihre eigene Tat und was immer wir da mit dem Handy machen. Ja, also da könnte man jetzt auf die kommen, da bin ich Anstifter, ja. Mhm. Jetzt ist es aber so, durch diese Katzenkönig-Geschichte, dass die noch weiter sind. Die sind nicht nur, wenn ich Laura sage, mach das mal, Anstifter, sondern der BGH und das Landgericht hat damals, oder erstmal das Landgericht gesagt, die haben den so unter Kontrolle in dem Wahn, dass eigentlich sie die Tat begehen durch eine andere Person. Das ist so ein anderes Beispiel. Ich sage, Laura, da vorne ist immer, in der Uni wird das mit Schönfelder erzählt, unser juristischer dann sagen, Laura, da vorne liegt mein Schönfelder. Kannst du den mal nehmen, in meinen Rucksack packen? Ja? Dann geht Laura los, nimmt den Schönfelder, packt den Rucksack, ich nehme den Rucksack weg. So, jetzt ist das aber nicht mein Schönfelder, nicht meine Gesetzessammlung, sondern nicht Laura, sondern von irgendjemand anders. Dann hat Laura ja eigentlich gerade einen Diebstahl begangen. Weil sie nämlich die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache, der Schönfelder, der ist in meiner Tasche, damit ist der weg, gemacht, für mich begangen hat. Und das wollte sie gar nicht. Ne? Das ist so der klassische Klassiker, wenn ich über Laura quasi eine Straftat begehe. Ja, hier, das ist die Sache. Und da sagt der BGH und dann auch, dass das im Ergebnis richtig ist, das Landgericht hat gesagt, naja, das geht aber nicht nur bei Leuten, die gar nicht wissen, was los ist. Das geht auch bei Leuten, die töten wollen, die Mord begehen wollen.
Unter Ausnutzung und das ist eines Irrtums.
Genau, unter Aussetzung eines Irrtums da loslegen. Und das ist eine dann für, das ist dann so eine Feinheit, die muss dann unbedingt jeder Jurastudent in 25 Variationen kennen. Und jede Jurastudentin auch. Und das ist das Besondere an diesem Teil. Er ist aber auch sonst ganz schön. Der BGH hat das Urteil aufgehoben.
Gegen die beiden.
Gegen alle drei. Ah. Der BGH, aber nur teilweise. Die anderen beiden sind zu jeweils lebenslanger Haft verurteilt worden. Barbara und Peter aber auch. Und zwar beim ersten Mal. Und zwar hat der BGH gesagt, alles super. Ihr habt das richtig festgestellt. Wir können keine Rechtsfehler feststellen. Also sowohl die Unterbringung in der Psychiatrie ist rechtsfehlerfrei. Auch die Feststellung des versuchten Mordes ist rechtsfehlerfrei. Auch die Feststellung der Täterschaft ist rechtsfehlerfrei. Was nicht rechtsfehlerfrei ist, ist der Paragraph 23 Absatz 2. Und der sagt, im Wesentlichen, wer eine Tat nicht vollendet, sondern nur versucht, wird weniger bestraft. Das sei nicht richtig geprüft worden.
Okay,
und deswegen musste das nochmal gemacht werden. Und dann ist es also eine sogenannte, dann haben die also die Rechtsfolgen aufgehoben, aber nur die Rechtsfolgen für die Freiheitsstrafen. Die haben also gesagt, das Urteil bleibt bestehen. Und die Frage, wie viele Jahre Michael, Barbara und Peter bekommen, das entscheidet das Gericht nochmal. Gleiches Gericht, andere Kammer. Und dann sind die Strafen auch reduziert worden. Bei Michael auf 8 Jahren Freiheitsstrafe neben der Unterbringung in der Psychiatrie. Barbara hat 14 Jahre statt lebenslänglich bekommen. Peter 11 Jahre statt lebenslänglich. Das hat sich also insbesondere für Barbara und Peter massivst gelohnt. Ja. Das hat ihnen im Zweifel 6 Jahre Lebenszeit geschenkt. Also eigentlich ein Erfolg. Und diese ganze Geschichte ist ein bisschen absurd. Ist unser Weihnachtsmärchen quasi. und es war jetzt so ein paar Fortschritte durch ganz viele Sachen. Was ihr euch merken könnt, ist der Katzenkönig, den gibt's gar nicht. Und selbst wenn ihr einen Irren nutzt, der glaubt, was er macht, ist richtig. Und es auch will, seid ihr trotzdem dran als Täter. Denn auch das ist eine Sache, die man hier systematisch lernen kann. Wenn man Täter ist, ist die komplette Prüfung vorbei. Ne, dann gibt's keine Beihilfe mehr, dann gibt's kein Anstiften mehr, dann ist die ganze Teilnahmeproblematik erledigt. Wer Täter ist, ist Täter oder Täterin. Das ist der berühmte Katzenkönig. Schickt uns Fragen.
Ja. Genau, schickt uns sowieso mal was. Das freue ich mich drüber.
Ja, wir sollten vielleicht auch mal wieder ab und zu, vielleicht sollten wir erstmal wieder.
Wieder regelmäßig podcasten.
Bevor wir sagen, ihr schreibt uns nur noch 2-3 Wochen nach den letzten Folgen. Ja.
Damit kommen wir zum Feedback, ne? Ja.
So sieht das aus.
Ja, wir haben aber tatsächlich ein bisschen Feedback bekommen, und zwar einem auf der Homepage mal, das hat mich sehr gefreut, dass da auch mal was passiert, von Estella ist ihr Name da, oder ja, es ist eine sie, glaube ich. die ist mir beigesprungen in ihrem Kommentar, was das Gendern anging. Da habe ich mich sehr gefreut und guckt euch den Kommentar sonst mal an, fand ich sehr gut. Und dann haben wir einen Kommentar von Bastian, und Bastian findet unseren Podcast grundsätzlich gut. Er möchte, hat aber jetzt zur letzten Folge gesagt, dass wir ein bisschen polemisch waren, insbesondere Daniel. Und schön ergänzend finde ich das kommunikative Verhalten gegenüber Frau Herdrich als ausbaufähig. Es ist schade, wie wiederholt ein gut aufgebauter Gedankengang durch vermeintlich witzige Einwürfe unterbrochen wird.
Ist ja Quatsch.
Analysepart deutlicher von der Meinung trennen. Also um auf einen, ich möchte immer befreundet sagen, Podcast zurückzuverweisen, erst die Fakten, dann die Meinung. genau, das.
Was sind, ja? Danke für den Hinweis, hat natürlich recht.
Das gab es, dann gab es eine E-Mail, die habe ich vorhin schon angeteasert.
Die hat mich, ja, komm, brauchen wir nicht reden. Also Laura ist doof, steht da drin, und Laura, wir sind doof. Und er hat sich 2 Folgen angeguckt und findet es kacke und hört uns nicht mehr.
Nee, er konnte nicht mal die erste Folge zu Ende hören, weil
traurige Geschichte.
Ja, gut.
Ja, also.
Dann hatten sich Holger und André nochmal gemeldet. André schulden wir auch nochmal einen Kommentar zu seinem sehr langen Feedback zu verschiedensten Folgen. Ich hoffe, das schaffen wir irgendwann, sonst antworten
Dr. Dirk nicht auch um was geschrieben?
Nee. Nicht zuletzt.
Der hat mit der. Achso, ich dachte. Nee. Ja, es ist vielleicht auch verschwimmt, das sind andere in Kontakt mit Dr. Dirk.
Genau, kann sein. Und genau, Holger hat einen Themenwunsch gehabt, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das war es an Feedback. Ich glaube, bei Apple Podcast ist nichts gewesen. Da könnt ihr uns gerne weiter kommentieren, bewerten und so weiter. Ja.
Wir sind nur der 80. coolste Crime-Podcast in Deutschland. Bei Spotify, ich bin ein bisschen enttäuscht von euch.
Okay, wir haben aber auch lange
nicht gepodcastet. Wir müssen höher.
Apropos lange nicht gepodcastet, ich teaser es jetzt mal an in der Hoffnung, dass wir es dann auch schaffen. Aber wir haben jetzt hoffentlich wieder ein bisschen Luft. Daniel hat auch gesagt, er hat ja keine Termine mehr, hoffentlich.
So Justitia will, ja.
Es gibt keine Weihnachtsfolge, aber es gibt hoffentlich einen Jahresrückblick. Wie wir den gestalten, ist noch nicht ganz klar. Vielleicht mit so Tops und Flops und so. Aber wir wollen also nach Weihnachten den aufnehmen, vor dem neuen Jahr, damit ihr noch ein kleines Schmankerl habt und damit wir auch wieder ein bisschen in den Rhythmus kommen.
Das wollen wir auch hinkriegen. Gut. Danke an Röhre, der die IT macht.
Ja, danke Röhre.
Und der hört den Podcast auch gar nicht mehr, ne? Das ist ja so, oder?
Meine Freundinnen und Freunde sind auch alle abgesprungen. Das ist gut.
Okay, ist alles vorbei. Aber die Zugriffszahlen stimmen noch. Also egal.
Gut.
Ha. So.
Okay.
Wenn ihr es feiert, frohe Weihnachten.
Ja.
Wenn ihr es nicht feiert, frohe freie Tage.
Ja.
Und egal, was ihr macht, seht zu, dass
ihr keine Menschen seht.
Macht und so wenig wie möglich Menschen seht. Bleibt gesund.
In diesem Sinne. Ciao.
Ciao.